Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca-Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Wäre das ein normaler Podcast, dann hätte ich jetzt angefangen und mich vorgestellt, hallo, ich bin der Nils und ich rede hier mit dem Alex von Barca-Welt über La-Liga. Aber Alex, ich muss diese Folge mit einer Frage beginnen. Mhm. Wer ist wer bei uns? Bist du jetzt Harry oder bist du Lloyd? Wer willst du sein?
Moment, ich stehe auf dem Schlauch. Harry, Lloyd,
der, wie? Du hast doch da das getweetet. Weißt du nicht mehr, der Film 1994, Dumm und Dümmer.
Du spielst auf meinen Tweet an. Ja, ich hatte die Namen der Protagonisten nicht parat. Aber ja, genau. Du spielst auf meine Photoshoppten Tweet an,
in dem Skills ich... Skills 9000, ja. Das genau. Plakat von Dumm und Dümmer mit die beiden Gesichter dann mit den Logos von Barcelona und Real Madrid ersetzt. Denn ja, irgendwie... Die beiden spielen so, als wären sie Harry und Lloyd und wie Jim Carrey damals und so weiter. Sie patzen in Reihe die Favoriten in der Liga mal wieder. Ein verrückter Spieltag. Insgesamt haben die sieben Teams von den Top 8 gepatzt, nicht gewonnen an diesem Spieltag. Und eben, ja, es gab mal wieder große Überraschungen. Barcelona innerhalb von 7 Minuten gegen Levante verloren, 3 Tore kassiert, Real Madrid gepatzt, wieder nur eine Nullnummer gegen Betis Sevilla im Bernabéu, jetzt das dritte Mal schon hintereinander. Also irgendwie die Meisterschaft scheint Lava zu sein, keiner will irgendwie so richtig und deswegen patzen da die großen Teams in Serie, auch Atletico konnte nicht gewinnen gegen Sevilla, Granada hat gepatzt, den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, also wieder mal ein verrückter Spieltag, oder?
Also wenn wir dieses Sprachbild von Dumm und Dümmer benutzen wollen, dann ist Barca in dem Fall natürlich der Dümmere, denn nicht nur haben sie verloren, sie haben auch noch nach Führung verloren und zwar auf dumme Art und Weise. In 8 Minuten 3 Gegentore, völlig betröppelt, also der Dümmere war in dem Fall Barca, auch weil Real besser gespielt hat und natürlich Pech hatte und ein Unentschieden nicht ganz so schlimm ist.
Ja. Und trotzdem kann man jetzt sagen, das macht aber wiederum, wenn die einen so dumm spielen und irgendwie die Siege nicht wollen oder den Ligatitel nicht wollen, da rücken dann andere nach, das macht es dann umso spannender. Also man hat jetzt mal wieder die verrückte Situation, dass nach dem 12. Spieltag es so gesehen 3 Tabellenführer gibt. Barcelona, Real und Real Madrid und Real Sociedad allesamt 22 Punkte. So eine Situation nach 12 Spieltagen gab es zuletzt 1992, ist also schon eine Weile her. Und dass generell nur 3 Punkte zwischen den obersten 7 Teams liegen, das gab es zuletzt vor 20 Jahren wiederum. In der Saison 98, 99, also enger La Liga, kennt man natürlich auch aus der Bundesliga oder anderen Ligen, dass es irgendwie ein paar Naturgesetze vielleicht aktuell aufgehoben sind, aber ja, so ist das halt, wenn jetzt Barcelona das dritte Mal schon auswärts verloren hat, glaube ich.
Ja, alle 3 Niederlagen kamen auswärts, daheim blütenweiße Weste und auch brutal stark, also 5 Spiele, 5 Siege, 21 Tore, also da schießen sie jeden aus dem Stadion, aber auswärts, boah, ja, also in der Auswärtstabelle,
in 6 Spielen.
Genau, in 6 Spielen 3 Niederlagen, also mehr Spiele verloren als gewonnen und dementsprechend hat auch eine katalanische Zeitung, ich weiß gerade nicht mehr, ob es die Mundo oder die Sport war, getitelt, dass Barca bipolar wäre. Also die andere Zeitung hat geschrieben, die 2 Gesichter des FC Barcelona.
Jo.
Also wie gesagt, das Heimgesicht ist wunderschön und auswärts eine schreckliche Fratze.
Oh ja, das könnte ich fast unterschreiben, denn das Spiel war auch nicht wirklich ansehnlich, also wirklich Chancen hat sich Barcelona auch nicht rausgespielt. Das einzige Tor, was gefallen ist, Minute 38, Elfmeter, verdient nach Foul an Semedo und ansonsten mal ein Abschluss von Suarez, mal ein Abschluss von Griezmann. Das war es dann auch schon. Also die haben da wieder...
Im Endeffekt, was sie gemacht haben, sie haben sich meiner Meinung nach in Sicherheit gewegt nach dem 1-0. Mhm. Denn der Gegner war nicht besonders gut. Levante war ziemlich vorsichtig und zaghaft meiner Meinung nach. Barca hat das Spiel kontrolliert, wie sie das gerne machen, vor allem auswärts immer. Ne? Mhm. Fuß vom Gas nehmen, kontrollieren, Ballbesitz, aber eben ohne zwingend zu werden. Und in dem Fall haben sie den Fehler gemacht, nicht aufs 2-0 zu gehen. Mhm. Und sind irgendwie ultra schläfrig aus der Kabine gekommen. Also meiner Meinung nach waren sie wirklich zu selbstsicher, zu... Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob man es arrogant nennen kann, aber einfach haben das nicht so ernst genommen, dachten sich, ja, läuft schon, 1-0, der Gegner ist nicht so gut, passt schon, nehmen wir mit. Und dann gab es diesen Dreifachschlag aus dem Nichts, der sich halt völlig, also logisch, dass du dich davon dann nicht mehr erholst, wie gesagt, Doppelschlag wäre das eine gewesen, wenn du sagst, du musst nur noch ein Tor oder liegst nur mit einem Tor hinten, aber dann gleich das 1-2 und 1-3 kassieren, das war dann too much. Und waren, wie gesagt, 3 Gegentore, 8 Horrorminuten.
Ja, auch durch defensiven und Fehlern heraus. Ich glaube, der Ausgleich war noch so ein Befreiungsschlag vom Piqué. Mannschaft aufgerückt, aber Levante direkt abgefangen und zugeschlagen. Beim 2-1 hat dann Piqué komplett geschlafen oder Majoral irgendwie komplett gar nicht ernst genommen. Ja, also nicht mehr wirklich angegriffen, so wirklich nur so halbherzig hingegangen bei dessen Abschluss, der dann natürlich auch perfekt gesetzt war. Ter Stegen nur so mit den Fingerspitzen noch dran. Mhm. Also das war dünne. Und dann beim 3-1 war es, glaube ich, Longleys Kopfballabwehr, die viel zu zentral ausfiel vor die Füße des Gegenspielers, der mit Glück dann abgefälscht abgeschlossen hat. Aber den kann er mit dem Kopf auch einfach Richtung Seitenlinie befördern. Und dann steht nicht so eine Gefahr.
Tatsächlich beim Ausgleich und beim 1-2 hat man genau das gesehen, was ja in Deutschland wahrscheinlich mit einem Mentalitätsproblem umzeichnet wird.
Ja, scheiße.
Aber du hast es so richtig angesprochen. Du hast einfach gesehen, die Mannschaft war nicht so drin im Spiel in der Phase. Piques langer Schlag wurde, wie gesagt, abgefangen, aber die ganze Hintermannschaft war aufgerückt und niemand ist zurückgerückt. Also niemand ist da wirklich, hat die Gefahr erkannt nach diesem Ballverlust. Auch Arturo Vidal war viel zu zaghaft in dem Kopfballduell, das eben zum Ausgleich geführt hat, das ja völlig ungewohnt ist von ihm, dass er da nicht mal richtig hochgeht ins Luftduell. Also daran hast du schon gesehen, auch beim 1-2 gesagt, Piqué unterirdisch angestellt. Also einfach Majoral gar nicht wahrgenommen, die Gefahr nicht erkannt, so dem gar nicht zugetraut, dass der überhaupt schießen könnte. Der steht 19 Meter zentral vom Tor. Hallo? Also... Und genau das ist eben das Problem. Du hast das eben gesehen, dass sie quasi nicht mental nicht im Spiel waren. Den Gegner zu leicht genommen haben wahrscheinlich oder auf die leichte Schulter. Und wie gesagt, 8 Horrorminuten, Spiel war vorbei. Danach haben sie sogar noch ein Tor erzielt, war aber leicht abseits im Griezmann, ne? Vor dem 2-3 von Messi.
Mal wieder.
Da hätte noch ein Spiel entstehen können hinten raus, also richtig eine spannende Schlussphase, wenn der Treffer gezählt hätte, hat er aber nicht, weil auch Griezmann wieder kurzzeitig nicht aufgepasst hat, völlig unnötig im Abseits gestanden, nur durch VAR erkennbar, muss man wieder sagen, da hat VAR wieder alles richtig gemacht, wir werden ihn später wahrscheinlich noch kritisieren, aber in der Szene hast du gesehen, wie wichtig dieses System sein kann, weil es einfach ultra schwierig ist für den Linienrichter, weil die Bewegung gegenläufig war, aber richtig entschieden. Das Tor fiel nicht, hat nicht gezählt und so hat sich Barca mehr oder minder ergeben. Und ja, typisches Auswärtsgesicht leider.
Levante da jetzt fast auch schon das Team der Stunde. Die haben ja unter der Woche Real Sociedad auch überraschend mit 2-1 geschlagen. Jetzt natürlich dieser Sensationserfolg 3-1 gegen Barca. Das kann sich sehen lassen und das macht dann auch diese Saison weiter so verrückt, dass dann auch Barca ja diese von dir angesprochenen zwei Gesichter zeigt. Und du sagst ja schon oft, das große Problem, was die Katalanen haben, ist einfach was eher Psychisches auch, was wo einfach auch Vertrauen gegenüber dem Trainer verloren ging, dank Rom, dank Liverpool und was sich dann immer wieder in so Auswärtsspielen, wo haben sie noch verloren? In Bilbao und Granada, glaube ich. Oder war es
Osasuna? Genau. Und unentschieden in Osasuna. Genau.
Also, wenn sich das dann zeigt, dass da irgendwas tiefes, schwerwiegendes in der Mannschaft ist, also gestörtes Vertrauen zum Trainer oder einfach dann auch eine Einstellungssache, wo dann vielleicht auch, wenn jetzt der FC Bayern schon den Niko Kovac gehen lässt, ob man dann auch bei Barcelona schon so weiter denken müsste oder denkst du, nee, man ist ja immer noch Tabellenführer, es passt schon.
Ja, das Problem ist zum einen, die Tabellenführung wird die oberen Entscheider bei Barca ein bisschen einlullen, weil man immer sagen kann, es ist ja nichts passiert. Ne? Zum anderen ist Barca jetzt seit gut 15 Jahren dafür bekannt, einen Trainer unter der Saison nicht zu entlassen. Also das letzte Mal, dass sie einen unter der Saison entlassen haben, war irgendwie 2002 rum, irgend sowas.
Also so ewig lange
her. Boah. Ja, ewig her. Die sind dafür bekannt, quasi eine ruhige Hand zu haben, das Vereinsumfeld befrieden zu wollen, quasi, ne, die Ruhe zu bewahren. Also sie mögen das gar nicht, einen Trainer unter der Saison zu entlassen. Den letzten, den sie unter der Saison entlassen haben, war Andoni Zubizarreta, den Sportdirektor. Mhm. Das war in der Triple-Saison, als sie im Anoeta im, ich glaube, Januar verloren hatten. Da war es unruhig im Verein. Luis Enrique war angezählt. Er ließ Messi auf der Bank und ich glaube Neymar. Dann haben sie 0-1 verloren. Messi hoch unzufrieden, wenn er auf der Bank spielt. Erst recht, wenn man es ihm nicht wirklich erklärt. Zu der Zeit galt Luis Enrique als sehr störrisch, sehr verkopft, sehr stubborn halt. Genau, da war Barca quasi wirklich unruhig, der ganze Verein. Und da haben sie aber den Sportdirektor entlassen, nicht den Trainer. Und ja, das war so eine der letzten quasi während der Saison Entlassungen. Dementsprechend ist das einfach sehr unrealistisch. Es sei denn, sie verlieren jetzt wirklich quasi 2-3 Spiele am Stück. Mhm. Beispielsweise in den Classico, der ja jetzt erst in gut eineinhalb Monaten ist, aber wenn der jetzt quasi gewesen wäre und du verlierst den Klassiker, patzt dann auswärts, hast eine schlechte Leistung vielleicht in Prag, dann eher, also so, die brauchen schon 3-4 Spiele. Ansonsten sehe ich das einfach nicht.
Okay. Wir hatten jetzt, um nochmal auf den Filmtitel zurückzukommen, der heißt auf Spanisch übrigens Dos Tontos Muy Tontos, also zwei Dummköpfe, sehr dummköpfig. Da ist dann das Nomen gleich das Adjektiv. Und zum anderen Tonto kommen wir dann später. Wir haben noch, das war jetzt so gesehen, Levante-Barça war so für uns die Überraschung des Spieltags. Und nach einer Werbung kommt dann direkt das Spiel des Spieltags und auch der Aufreger des Spieltags. Also dranbleiben.
Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto.
Kennt ihr schon meinmusikpodcast.de? Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts.
In der neuesten Episode von I Want to Tell You About the Beatles geht es um Derek Taylor. Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete. I want to
tell About the Beatles mit Malte Asmus. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Hier ist wieder Tiki-Taka, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und vor dem anderen Tonto-Dummkopf machen wir noch das Spiel des Spieltags. Das hat, war ein kleines Spitzenspiel am Samstag. Die Großen haben ja alle am Samstag gespielt, weil Champions League-Woche steht bevor. Und da ging es in Sevilla zur Sache. Atletico zu Besuch. Und diesmal, Alex, wir meckern ja gerne mal, vor allem wenn Atletico auswärts spielt. Aber das war eigentlich ein sehr bemühter Auftritt mit auch einigen Chancen. Aber hat auch trotzdem nur zu einem 1-1 gereicht.
Ja, tatsächlich haben sie zumindest von der Leistung her diesmal besser agiert Atletico, vor allem mit mehr Wille, mit mehr Biss, mit mehr Ehrgeiz, was ihnen ja oft leider irgendwie abging, vor allem auswärts, ne? Wir haben es ja ausreichend thematisiert in unseren letzten Podcasts. In diesem Unentschieden-Spiel jetzt, klar, das Ergebnis ist wieder nicht so super aus Atletis Sicht, vor allem, weil man ja Tabellenführer hätte werden können. In Sevilla ist natürlich schwer, klar, weiß auch jeder, aber wie gesagt, die Leistung war besser. Es hat mir vor allem die Reaktion nach der Halbzeit hat mir gut gefallen, denn sie lagen zur Halbzeit ja zurück. Genau. Franco Vázquez hat das 1-0 erzielt nach 28 Minuten. Da sah übrigens meiner Meinung nach der Kollege Jan Oblak nicht glücklich aus. Hat da irgendwie ein bisschen daneben gegriffen. Ist man von ihm ja überhaupt nicht gewohnt.
Ja, es war aber auch irgendwie eine einstudierte Freistoßvariante. Der Ball ging gar nicht so wirklich nah ans Tor ran, sondern so kurz hinterm Elfmeterpunkt. Da hat auch kein Atleti-Verteidiger mit gerechnet. Mhm. Also Franco Vázquez wirklich frei geköpft. Ja. Nicht, mega platziert, das stimmt, aber vielleicht, weil es dann doch irgendwie überraschend war und auch so ein bisschen eine komische Kopfballposition war. Ich glaube, er musste nicht mal abspringen. Also.
Aber auf jeden Fall, normalerweise hat er den sicher. Ich glaube, er war sich auch nicht sicher, ob er ihn festhalten soll oder irgendwie zur Seite baggern soll. Und ja, sieht unglücklich aus.
Dann legt er sich rein, auch nicht schlecht.
Genau, aber wie gesagt, die Reaktion von Atletico hat mir gut gefallen nach der Halbzeit. Die kam wirklich mit Gier und Wille und
vor
guten Leistung aus der Pause. Also da hat Cholo endlich mal die richtigen Worte getroffen.
Es geht, man kann auch sagen, ja, es geht doch. Also auch wenn wieder ein Joao Felix weiter verletzt ist. Also vor Moratas Tor in der 60. Minute hat ja noch Costa getroffen. Da hat aber dann hat wegen Abseits dank Videoschiedsrichter zu Recht nicht gegolten. Und dann war es sogar noch so nach Moratas Tor, der jetzt übrigens im vierten Spiel hintereinander getroffen hat. Also schöner Lauf vor sich Bayer Leverkusen. Nach dem 1:1 gab es dann noch einen Foul am Strafraumrand. Koke läuft gerade so raus, kriegt noch auf der Linie den Kontakt. Auch da wurde dann zu Recht auf Elfmeter entschieden, aber unser Nicht-Lieblingstorhüter Watschlik war dann zweimal. Moment,
was heißt denn hier unser?
Ja, du hast doch, sagst du auch manchmal.
Naja.
Ja, okay, dann mein Nicht-Lieblingstorhüter Watschlik. zweimal zur Stelle, erst beim Elfmeter gegen, ich glaube auch Costa, und dann nochmal im Nachschuss hat er pariert, also da das 1:1 gehalten, den Punkt gehalten für Sevilla.
Ja, aber tatsächlich, diesmal war er wirklich Man of the Match. Watschlik hat echt super gehalten. Ja. Muss man ihm auch mal, ne?
Ja, ist okay.
Also muss man auch mal loben.
Hat er sich diesmal verdient, das stimmt.
Genau, lob ihn mal. Genau. Und übrigens, zum Elfmeter will ich noch kurz was sagen, weil du gesagt hast, berechtigt, boah, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Elfmetern. Nee. Ne? Koke war es ja, der quasi aus dem Strafraum rausläuft, zur Eckfahne, will einfach nur den Ball hinterherjagen, und Gudelj war es, läuft ihm hinterher, und dann kreuzen sich halt, also die Hacke von Koke kreuzte das Knie von Gudelj genau, wirklich genau auf der Linie, während er, wie gesagt, rausläuft. Schiedsrichter hat nur Freistoß gegeben, hat dann gesagt, nee, war genau auf der Linie. Wenn du das Bild anhältst, siehst du, dieser Kontakt fand wirklich genau auf der Linie an. Mhm. Also auch da, für den Schiedsrichter nicht zu sehen, hat quasi, wenn man sagt, dass es faul ist, richtig entschieden, also auch da wieder war alles richtig gemacht, aber ich mag diese Fouls gar nicht, und ich sag dir auch warum, weil es keine Torchance gibt.
Ja.
Weil es nicht mal Torgefahr ist, weil ja der Spieler nicht mal zum Tor rennt oder schaut.
Es hätte keinen Abschluss gegeben unmittelbar.
Genau, es hätte nicht mal einen Abschluss gegeben, es ist nicht mal eine Chance, er will wirklich nur den Ball zurückholen, weil er quasi gerade ins Aus oder Richtung Aus trudelt. Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen Elfmetern, aber ja, technisch gesehen entschieden.
Ne? Gab es dann aber jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal in der Liga. Ich erinnere mich da auch an das Leganes-Heimspiel, wo sie danach Protest eingelegt haben, wo auch der Verteidiger kreuzt und irgendwie nur der
Kontakt. Genau.
Aber da ist der Stürmer ja eh in den Strafraum rein, also doch andere Situationen.
Die
kein unmittelbarer Abschluss.
Er hatte ja nicht mal den Ball, glaube ich. Ne? Also er läuft wirklich einfach nur irgendwo hin, wo der Ball ist, wo er dann touchiert und genau, also eine Millisekunde später, und es ist wirklich nur Freistoß. Boah, ich mag diese Elfer nicht. Aber da müsstest du halt die komplette Regel ändern. Ja. Das würde jetzt zu weit führen. Nur dieser kurze Exkurs.
Es gibt ja noch ein paar andere
Themen,
die Videoschiedsrichter. Und da kommen wir dann direkt jetzt dazu. Das war dann in der Schlussphase so. Was war das? 88. Minute, egal. Sevilla-Verteidiger Koundé kann irgendwie einen Schuss auf der Linie nicht blocken. Er fällt eigentlich auf den Ball drauf, der so abgefälscht war, und sperrt dann den Ball zwischen seinen Knien, klemmt ihn ein, wirklich auf der Linie, 20 Zentimeter davor. Morata sieht das, stochert natürlich, rennt hin und tritt ihm zweimal ins Gesäß. Kein Foul, er will einfach nur den Ball irgendwie rüber drücken, aber Koundé presst ihn da die Schenkel zusammen. Ja, und kann irgendwie, kriegt es irgendwie hin, dass der Ball nicht über die Linie geht. Und ich glaube, es wurde dann auch abgepfiffen irgendwann, foulmäßig, für Sevilla. Oder wie ging die Szene dann aus im Endeffekt?
Also für mich der mit Abstand größte Aufreger des Spiels und vielleicht sogar der letzten Wochen. Zwar nicht, also es wäre nur ein Freistoß gewesen, aber es war so abstrus falsch, wie man es nur falsch pfeifen kann. Und das macht es für mich so verrückt. Denn, wie du es gesagt hast, ne, Abschluss von Atletico auf der Linie geblockt, dann fällt beim Blockversuch fällt Kunde was, war es wirklich, weiß ich ja, jetzt gerade gar nicht, fällt auf den Ball, stoppt den Ball auf der Linie, merkt dann, dass er da wie so ein Maikäfer liegt, der Ball neben ihm und weiß natürlich, in einer Split Second wird Atletico anrauschen und den Ball über die Linie drücken wollen. Und was macht er? Er klemmt den Ball absichtlich mit beiden Beinen und Oberschenkeln ein auf der Linie, damit er quasi den Einschuss verhindert, der in einer Sekunde passieren wird. Morata kam dann auch angerauscht. Klemmt den Ball, wie gesagt, ein, anstatt dass es, weil es ja absichtlich war, was er gemacht hat, anstatt dass es eben Freistoß für Atletico, indirekten Freistoß gab es Freistoß für Sevilla.
Ja, durch also, das Nachstochern wahrscheinlich
wurde das Durch das Nachstochern, das aber getroffen. Nicht mal faul war. Ja. Er wollte ja wirklich nur den Ball quasi freistochern. Also er hat nicht mal Koundé umgetreten oder umgehauen. Er wollte wirklich den absichtlich eingeklemmten Ball über die Linie stochern. Also nicht mal ein Foul von Morata. Und der Schiedsrichter, anstatt dass er Freistoß für Atletico gibt, also indirekten Freistoß, gibt er Freistoß für Sevilla. Und nochmal, wir haben VAR, Leute. Ne? Also das muss spätestens der VAR, muss das richtig entscheiden. Meiner Meinung nach, viele haben auch geschrieben, dass ein Handspiel vorlag, weil der Sevilla-Spieler quasi den Ball ein bisschen vor der Linie mit der Hand stoppte.
Als er drauf fällte, ja.
Als er drauf fällt, das war aber unabsichtlich, sprich, ich glaube nicht, dass man da hätte Elfmeter pfeifen würden, weil er das einfach nicht will und weil er wirklich nur den Ball touchiert. Aber auch da kann man sagen, naja, der Ball wäre vielleicht ohne sein leichtes Handspiel über die Linie gerollt. Also es gibt Argumente zu sagen, man könnte sogar Handspiel-Elfmeter pfeifen, ne? Weil er quasi ein Tor verhindert hat mit dem Arm. Also ne? Im Endeffekt gibt es drei Entscheidungen. Die eine wäre Elfmeter Atleti, die andere wäre indirekter Freistoß Atleti gewesen und der Schiedsrichter entscheidet sich für die schlimmste der drei Varianten, Freistoß Sevilla. Also für mich eine furchtbar falsche Entscheidung.
Ja, ich kann da auch, weiß auch nicht, wie das dann andersherum entschieden wurde. Vielleicht hat der Videoschiedsrichter auch die Regel dann nicht gekannt oder keine Ahnung. Man sieht sowas ja auch nicht oft, dass ein Spieler den Ball 30 Zentimeter vor der Linie
spielt. Aber wie gesagt, das Lustige ist halt, wie er absichtlich den Ball einklemmt, weil er weiß, dass es seine einzige Chance, dieses Tor zu verhindern, weil der Ball ja eigentlich sonst freigelegen wäre und einfach über die Linie gestochen wäre. Also es sieht, ich habe auch ein Bild davon gepostet, das sieht auch so abstrus aus, wie wenn eine Henne auf ihrem Ei sitzt. So habe ich es bei Twitter auch gewordet. Also lustig im Nachhinein, weil es witzig aussieht, aber eine abstrus falsche Entscheidung. Also, und das wäre halt dann der Siegtreffer gewesen, weil die 90. Ne, für Atletico.
Und das wäre auch nicht unverdient gewesen, nach eben schon den Chancen vorher, Tor nicht anerkannt, Elfmeter vergeigt.
Genau, aber und wie gesagt, gute zweite Halbzeit auch. Also sie hätten sich belohnt für eine couragierte Leistung, für einen couragierten Auftritt, für eine Reaktion nach der Hälfte. Sie wären jetzt Tabellenführer, ne? Muss man ja auch so sehen. Dann würde jetzt der spanische Blätterwald drüber schreiben, wie Atleti jetzt der Meisterschaftskandidat ist, weil die anderen beiden dumm und dümmer Kollegen da patzen und Atletico ist da. Und eine solche Entscheidung ändert halt das ganze Tabellenbild, ne?
Aber stattdessen ist jetzt Atletico, sind jetzt die Rojiblancos die Remis-Könige in La Liga, haben schon 6-mal unentschieden gespielt, genauso oft wie Osasuna. Nur 2-mal in den letzten 6 Spielen wettbewerbsübergreifend gewonnen. Ja. Das ist dann auch zu wenig für die Ansprüche, aber es sieht immer noch okay aus, weil man hat nur einen Punkt weniger als die oberen drei. Und da ja alle irgendwie patzen und ja, Sevilla schon wieder nicht gegen ein Top-Team gewinnen oder auch nicht so überzeugen können, wie das vielleicht sein müsste, haben sich einen glücklichen Punkt irgendwie zusammengeglückt. Geglückt und, als Glucke auf der Linie.
Genau, als Glucke geglückt. Und tatsächlich das Problem von Atletico, und auch das ist nichts Neues, sie schießen zu wenig Tore. Ne? Sie haben in den Top 10, also von den ersten 10 Mannschaften mit Abstand die wenigsten Tore geschossen, 12 in 12 Spielen. Deswegen Remis-Könige, weil es halt dann eben fast immer 0-0 oder 1-1 ausgeht, die beiden Lieblingsergebnisse von Atleti. Dreimal 1-1 in den letzten 4 Spielen. Also du siehst, die Abwehr, klar, kassiert nie mehr als 1, aber wenn du vorne einfach die Dinger nicht reinmachst, jetzt wieder einen Elfmeter verschossen.
Unser Kumpel André Kahle von der Peña Centuria Germana, dem größten internationalen Fanclub Atleticos außerhalb Spaniens. Also sollten noch mehr Atletico-Fans hier zuhören, gerne mal bei den Jungs melden und dann könnt ihr auch mal zum Spiel gegen Leverkusen fahren oder so. hatte uns ja vor dem Spieltag geschrieben, das war und wird der klare Aufreger des Spieltags sein. Also ich gebe schon mal recht, dass das ein großer Aufreger war, aber was diskutiert wird aktuell in Spanien, worüber auch wir noch diskutieren werden, war dann eher in dem anderen Spiel, deswegen war jetzt Sevilla Atletico für uns das Spiel des Spieltags, um in Kategorien zu bleiben, und der Aufreger des Spieltags fiel dann bei, ja, sind wir zurück bei Harry und Lloyd, beim anderen Dumm und Dümmer Part, Real Madrid 0-0 gegen Betis Sevilla oder Real Betis Balompié aus Sevilla, und da war es dann, müssen wir jetzt nicht drüber reden, 0-0. Real Madrid war dran, hatte viele Chancen, 22-13 Abschlüsse. Joel Robles von Betis, Riesenspiele, einige Paraden geliefert. Und dann 81. Minute.
Der Aufreger.
Mehr und mehr am Drücker. Benzema irgendwie will an der Außenlinie nach einem Konter ja, den Ball so halb flach reindreschen, wäre dann wohl auf, ich glaube, Hazard gelandet, wäre wohl durchgekommen, aber irgendwie Innenverteidiger Fedal grätscht und schmeißt sich in diese Hereingabe und fällt dann so, dass ja, der Ball von seinem Handgelenk abgewehrt wird im Strafraum. Videoschiedsrichter schaut sich's an, aber entscheidet, nö, kein Elfmeter. Für mich schon Elfmeter.
Der riesengroße Aufreger, ne?
Ja.
Spanien und also generell jedes Land, jede Liga liebt ja seine Handspielkontroversen. Ja, Hassliebe wahrscheinlich, ne? Aber sie kosten es halt ein bisschen aus, das muss man ja auch sagen.
Sehr.
Auch das ist halt, also wenn man nur das Standbild nimmt, boah, das sieht halt schon krass aus, muss man auch sagen. Wenn man es jetzt aber fachlich debattieren will, dann wird es schwierig. Also auf den ersten Blick muss ich dazu sagen, als Schiedsrichter auf dem Platz hätte ich wahrscheinlich auch Elfmeter gepfiffen, weil es einfach so, ja, so augenscheinlich war, so krass war, wie das auch aussah, wie er da reingrätscht, der Arm ist ja weg vom Körper, ne?
Ja.
Der Ball wäre quasi scharf vors Tor hereingekommen und er wehrt den Ball quasi damit ab oder lenkt ihn ab. Also all around das Bild, das sich ergab, war halt krass. Ich denke, auf dem Platz hätte ich auf Elfmeter entschieden, aber als VAR, boah, da ist es schwierig zu intervenieren.
Ist dann wieder das Thema, hat er jetzt die Körperfläche vergrößert? Ja, hat er. War das Absicht? Schwierig zu sagen. Eine natürliche Bewegung, da bin ich dann auch wieder beim Thema, das kann man Spielern auch abgewöhnen. Wenn Spieler früher beim Kopfball hochgehen und der Arm halt der Ellbogen automatisch rausfährt, das haben sich die Spieler mittlerweile auch abgewöhnt. Wenn der so in eine Grätsche, in eine Flanke reinspringt, dann, wenn der Arm oben angelegt ist und er drankommt, dann ist es Elfmeter. Aber so heißt es dann unten, der Stützarm war es, weil er fällt ja zuerst auf seinen Arm drauf, aber die Hand hat so gesehen auch noch nicht mal den Boden berührt. Also ist für mich das auch schwierig zu sagen, hat sich da jetzt noch nicht abgestützt. Also es gab noch keinen Kontakt mit dem Platz. Ich weiß, es ist kein hundertprozentiger Elfmeter, aber ich wäre tendenziell auch bei Elfmeter gewesen. Und
ja, super, also schwierig. Ich bin, wie gesagt, auch tendenziell, vor allem, man versucht es ja auch immer auf dem Platz für sich selbst zu entscheiden, ne? Weil das ist ja quasi, man spielt ja, wenn man so möchte, Schiedsrichter, und auf dem Platz selber versucht man eine Entscheidung zu treffen. Da wäre ich bei Elfmeter gewesen, aber wenn du dann quasi Zeit hast in der Zeitlupe, die man sich ja dann in Ruhe 2 Minuten anschauen kann, wenn du Zeit hast, quasi diese Punkte durchzugehen, die es ja bei der Handspielregel gibt, nämlich die jedes Handspiel zu so einer Grey Area, also zu so einer Grauzone machen, nämlich verbreitet er seine Körperfläche, ja, nein, in dem Fall ja. Mhm. Ist es aber absichtlich, das Handspiel, ja, nein, und da bin ich bei nein. Mhm. Denn er will meiner Meinung nach wirklich nur den Ball abgrätschen, mit Körper, mit Beinen, also die Flanke, die flache Flanke verhindern, und der Arm muss irgendwo sein, und wenn wir jetzt von absichtlichem Handspiel reden und von natürlicher Bewegung, das ist halt die Krux bei der Sache, denn ich glaube, es ist eine natürliche Bewegung. Wenn du selber Fußball spielst und reingrätscht, muss der Arm irgendwo sein, und kein Mensch kann wie ein Bobfahrer mit angelegten Armen grätschen, also sich quasi so reinwerfen. Das geht einfach nicht. Wer Fußball spielt, wer mal grätscht, weiß, wenn du ein Foto davon machen würdest, in der Sekunde, wenn du grätscht, ist dein Arm immer irgendwo abgespreizt. Warum? Weil du das Gleichgewicht hältst und weil du eben die Balance hältst und teilweise den Stützarm hast eben, weil du eben reinfliegst.
Ja, und der linke Arm ist dann immer in der Luft, aber auch da wird es ja abgepfiffen.
Und das ist eben die Problematik, warum ich sage, warum der VAR dann nicht wirklich intervenieren kann, wenn eben die initiale Entscheidung auf dem Feld kein Elfmeter ist, weil er eben, wenn er diese Kriterien durchgeht, ist Für- und Widerworte für und gegen Elfmeter gibt. Also nochmal, Verbreiterung der Körperfläche, ja. Er wehrt sogar eine Chance ab in dem Sinne, ne? Oder weil es ja eine Flanke gewesen wäre, ja. Aber eben meiner Meinung nach keine natürliche, eine natürliche Bewegung und kein absichtliches Handspiel. Und laut Regelwerk, und da zitiere ich jetzt übrigens die werten Kollegen Colinas Erben von Twitter, die bei NTV immer eine Kolumne haben, wo sie quasi in der Bundesliga die strittigen Szenen erläutern, und hier steht: Laut Regelwerk ist ein Handspiel nicht ahndungswürdig, wenn es mit dem Arm begangen wird, der zum Abstützen des Körpers dient. Also das schreiben die Kollegen Colinas Erben, die ja selber Schiedsrichter und ich glaube sogar Schiedsrichterausbilder sind. Und das ist eben die Sache, ne? Wenn der VAR quasi in Ruhe sich das Ganze anschauen kann, kann man eben zu diesem Entschluss kommen, und dadurch ist es keine unbedingt falsche Entscheidung.
Ja.
Und ja, das ist eben die Krux, warum die Sache so, wie gesagt, eine Grauzone ist und kein Schwarz-Weiß. Ne? Jedes Handspiel ist immer Grauzone, klar, aber dieses Handspiel ist fast schon das grauste aller grauen Handspiele, wenn man so will, was es einfach super schwierig macht.
Ja, extrem. Ja. Es hat dann eben auch für sehr, sehr große Aufruhr und Aufreger gesorgt. Auch für DAZN-Kommentator Jan Platte war es auch ein klarer Elfmeter. Real Madrid ist da sogar ein bisschen auf die Barrikaden gegangen. Jetzt nicht durch Zinedine Zidane, der hat gesagt, ja, er hat ein Handspiel gesehen, aber wenn es der Schiedsrichter so ausgelegt hat, dann ist es so. Courtois hat gesagt, es war für ihn Hand. Auch dann offizielle Personen wie Emilio Butragueño, der so ein bisschen institutionelle Beziehungen da verantwortlich ist. Wenn der sowas sagt, dass es Handelfmeter war, dann ist das schon mal was. Bei Real Madrid TV, also im eigenen Fernsehkanal, wurde sogar ein bisschen die Absetzung des Schiedsrichters gefordert. Also das,
ja,
kam,
das ist schon
wieder
sehr polemisch.
Ne? Und ja, dann auch wieder ein bisschen too much. Ich sage, ja, für mich war es ein Elfmeter, aber das ist nicht der alleinige Grund, warum Real Madrid da 0-0 gegen Betis gespielt hat. Sie waren dann mal wieder nicht effektiv genug, hatten 7-3 Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten. Da hat eben Joel eine Riesenpartie abgeliefert. Und wenn dann so 100%ige Chancen wie von Mendy ausgelassen werden, der nicht mehr das Tor trifft, als er allein auf den Torhüter zulief, wie Vinicius, der in der Schlussphase zwei Dinger versemmelt hatten, noch ein bisschen arroganten Auftritt hatte mit Elfmeterversuch zu schinden, dann hat man es dann auch irgendwo nicht verdient, sich die 3 Punkte zu holen. Es wäre ja auch die Tabellenführung gewesen. Und dann darf man sich da auch nicht nur auf diese Elfmeter-Entscheidung drauf einschießen, sondern muss auch gucken, okay, vielleicht war es dann doch auch kein gutes Spiel. Hazard nicht einen Abschluss abgesetzt, hat ja klar einmal das Tor getroffen. Aber das Tor. Abseits, also sprich, das wird ja dann nicht gezählt als Abschluss.
Ja, okay. Ansonsten ist schon hart,
nur,
ne?
Schüsse.
Das so zu sehen.
Ja.
Der Mann hat ein Tor geschossen. Ja. Millimeter, also ohne VAR hätte es ja wieder gezählt. Ne? Da siehst du übrigens auch, VAR bei Abseitsentscheidungen dreimal richtig gelegen, bei 3 richtig, richtig schwerhaarigen Entscheidungen, die ohne VAR wahrscheinlich als Tor gezählt worden wäre. Ne? Wir hätten also 3 irreguläre Tore gehabt an diesem Spieltag, bei allen 3 großen Teams, ne? Ohne VAR. Also du siehst, wenn richtig angewendet, kann dieses Tool schon sehr hilfreich sein. Ja,
da war es sogar so, Hazard wurde von Benzema da selbst bedient, hat dann 2 Gegenspieler stehen lassen, schön abgeschlossen, 1-0 wäre es gewesen früh. Er stand da noch im Abseits, ging aber zurück und wurde dann erst quasi geschickt, sprich, er ist nicht ins Abseits reingelaufen, er stand im Abseits drin, wollte wieder rausgehen. Hätte er da vielleicht 1-2 Schritte schneller, früher gemacht, ein bisschen bemühter rausgegangen, dann hätte es noch gepasst, so waren es auch wieder ein paar Zentimeter, also verdient Abseits, dagegen sage ich nichts. Aber werfe dann eher Hazard vor, so Digga, mach doch vielleicht einen Schritt schneller, einen Schritt mehr.
Beim Griezmann-Tor war es übrigens genauso, ne? Auch da eine Split-Second hat er zu sehr gepennt, wirklich eine Millisekunde, kam schon zurück, aber stand halt immer noch im Abseits. Und nochmal, ne?
Meinst du bei Messis Tor?
Wo Griezmann bei Messis Tor, genau. Ja. Genau. War fast identisch. Ja. Einfach
geht
ganz,
raus.
Ganz unglücklich, genau. Geht raus. Ist nicht zu sehen für einen Linienrichter, wie gesagt, überhaupt kein Vorwurf, aber eben, wenn du VAR hast und da deine Linie ziehen kannst, siehst du, es ist leider Elfmeter. Ja. Wie gesagt, Pech für Barca, Pech für Real, aber richtig entschieden. Aber übrigens zu Real will ich noch kurz was sagen. Ich wäre nicht ganz so kritisch wie du. Also okay, du warst im Bernabeu, du siehst das von der Tribüne vielleicht noch anders als ich am TV, klar. Aber ich fand sie trotzdem, sie hätten den Sieg verdient gehabt für mich. Also
muss man dann aus den eigenen Chancen rausschaffen.
Und ja, aber leider steht halt auch ein Torwart im Tor, ne?
Ja.
Klar. Man kann ja nicht immer jedem Stürmer einen Vorwurf machen, kein Tor zu schießen, weil auch ein Torwart, manchmal hält er halt gut. Und in dem Fall war Joel Robles ja auch richtig stark, der für mich normalerweise auch nur ein durchschnittlicher Torwart ist. Auch der ist ein bisschen über sich hinausgewachsen.
Ja, absolut.
Auch das gibt es halt einfach, ne, manchmal. Auch Watschlik, normalerweise hält er nicht so gut gegen Atleti, dann gewinnt Atleti. Ja. An dem Tag hat er einen guten Tag. Und so war es bei Joel Robles auch. Und ja.
Ich sage ja auch nicht, dass es ein katastrophaler Auftritt war. Aber Ramos hat eine Dicke versemmelt. Benzema hatte ein, zwei gute Chancen, 6 Abschlüsse insgesamt. Irgendwie und dann eben Mendy und Vinicius noch die 100%igen. Puh, ja, wenn du die nicht reinmachst, dann.
Ja. Sorry, dass ich dich unterbreche. 22 Torschüsse Real, ne?
Das ist Schüsse schon insgesamt und 7 aufs Tor davon, ja.
Ja, ja.
Das war schon
noch. Vor allem am Schluss, wer war die letzte Großchance?
Vinicius.
Oder? War das Vinicius?
Ja.
Oder war das Rodrigo?
Nee, der war schon ausgewechselt, war
Vinicius. Von rechts da, ne?
Ja.
Den er ja, genau, frei vom Tor, also spätestens der.
Ja.
Spätestens der muss halt eigentlich rein,
ja,
ne?
Ja, Mendy vorher schon. Und aber Ramos eigentlich auch eine sehr gute Chance verpasst im ersten Durchgang.
Auch den muss er mal. Übrigens, woran ich denken musste, als ich das Spiel geschaut habe, mit, und das werden die Madridistas, die uns jetzt zuhören, werden jetzt wahrscheinlich womöglich ein Kloß im Hals haben oder eine Träne verdrücken. Das ist ein typisches Spiel, das ihr mit Cristiano Ronaldo meiner Meinung nach, weil genau der
er reißt halt die Wunde
einen
auf.
Genau der macht halt einen dieser Chancen.
Er ist dann zur Stelle, ja.
Ja, vor allem spät am Ende, weil das Pressing am Ende oder generell der Druck, den Real entfacht hat, das übrigens bewundere ich immer wieder. Mir fehlt das immer mal bei Barca. Diesen Druck am Ende, wenn man nicht gut gespielt hat, wenn man nicht gut im Spiel war, aber einfach so in den letzten 10 Minuten
ja, klar,
dieses
Ramos
alles nach vorne werfen und quasi genau wirklich den Willen zeigen.
Ja.
Und wenn es dann mal nicht klappt, okay, aber diesen Willen am Ende, das bewundere ich immer wieder bei Real. Und auch das hattet ihr ja wieder und ihr hattet genug Chancen. Ja. Und ich bin mir sicher, mit Cristiano wäre einer am Ende reingefallen, ja, weil er einfach diesen einen macht.
Ja, und der auch dann cool bleibt in so einer 1-zu-1-Situation, genau, wo Vinicius dann, ich will nicht sagen versagt, weil Robles, Joel hat einfach stark pariert auch.
Ja, war es auch.
Aber Cristiano
zentral halt wieder abgeschlossen. Ne? Also der Abschluss war halt auch wieder nicht wirklich gut. Mit ein bisschen Glück tunnelt er ihn, aber ja, manchmal fehlt dir halt auch das Glück. Manchmal hat sich der Torwart das Glück verdient. In dem Fall war das so.
Ja.
Unterm Strich 0-0 zu Hause gegen den drittletzten, glaube ich, ne?
Nee, sie waren schon ein bisschen höher. Hatten ja gewonnen.
Wieder zu wenig. Das ist ja, bottom line ist Real 0-0 daheim, ist zu wenig.
Ja, jetzt auch eine kleine Negativserie gegen Betis. Von den letzten Besuchen von Betis im Bernabeu hat Betis kein Tor kassiert, sogar
das
zuletzt
ist ein Rekord,
davor,
ne?
Davor zweimal gewonnen, 0-1 und 0-2 und jetzt das 0-0. Also das gab es noch nie, dass ein Team hier dreimal hintereinander kein Gegentor kassiert und ja, tut weh. Aber es liegt dann eben auch nicht nur am CR7 fehlen, weil auch ein Ramos eigentlich die Erfahrung haben muss und das Ding macht. Hazard, kein Abschluss, das ist kaum zu entschuldigen, weil er einfach auch mal sich wieder was zutrauen muss, statt immer nur abzuspielen, irgendwie auch wenn er in einer guten Schussposition ist, 20 Meter vorm Tor. Aber auch da hält ihn Zidane zu sehr an der Außenbahn fest, statt ihm irgendwie Freiheiten zu geben. Es ist alles, ja, leicht gesagt so. Jetzt ist es halt so und ich kann damit leben, weil so ist halt die Saison auch irgendwie extrem spannend und wie gesagt, zwischen Platz 1 und 13 sind nur 5 Punkte auseinander, das ist einfach irgendwie auch schön, unterhaltsam.
Ja tatsächlich, da gehe ich d'accord. Klar, als wenn man die Fanbrille auf hat, sagt man sich, boah, ne, dann sieht man es aus eben der Fansicht und sagt, ja, wieder schwacher Auftritt, wieder nicht gewonnen, dies und das. Aber als Fußballfan, als Fan der Liga, will man ja Spannung.
Ja.
Und ganz ehrlich, jede Woche ein anderer Tabellenführer oder zumindest quasi die Top 5 ein Punkt getrennt, das ist ja genau das, was man als Fußballfan will. Jetzt hat übrigens, wir werden gleich drauf kommen, es gibt ja 3 Tabellenführer aktuell. Ne? Kurze Erläuterung dazu, in Spanien, vielleicht weiß es ja der eine oder andere nicht. In Spanien gilt am Jahresende, also am Saisonende, der direkte Vergleich.
Mhm.
Aber bis zum Saisonende zählt das Torverhältnis, um festzustellen, wer Tabellenführer ist.
Genau.
Also quasi erst am letzten Spieltag wird dann der direkte Vergleich angewendet, weil ja die Spiele noch nicht alle untereinander ausgespielt sind. Dementsprechend kann man den vorher nicht anwenden. Also nicht wundern, jemand kann jetzt am ersten Platz sein, der quasi ein besseres Torverhältnis hat, aber den direkten Vergleich verloren hat. Und am Saisonende werden die Plätze getauscht bei Punktgleichheit.
Ich glaube, das ist minimal falsch. Ich glaube, sobald beide Teams auch das Rückspiel gegeneinander hatten, dann zählt in der Tabelle schon. Also
zählt er dann schon? Okay.
Werden jetzt Barcelona und Real Madrid, hätten die schon beimal zweite Mal gegeneinander gespielt, wäre da jetzt schon der direkte Vergleich angewandt.
Eben, aber am 12. Spieltag logischerweise kann das nicht sein. Dementsprechend zählt aktuell das Torverhältnis, deswegen ist Barca vorne, aber wie gesagt, wunderschön 3 Teams, Barca, Real und Ja, der ist Sociedad und zu denen kommen wir wahrscheinlich gleich.
Ja, wann war das nochmal, Punktegleichheit, wo du es ansprichst, um dir auch, wenn du jetzt schon die Ronaldo-Wunde aufreißt, dann reiße ich die Wunde von, was war das, Saison 2006-07 auf Barca und Real, beide punktgleich am letzten Spieltag, aber Realmeister dank des besseren direkten Vergleichs, also Wahnsinns-Saison, ich glaube 2007 war es aber.
Boah, habe ich verdrängt.
Aber es tut dir bestimmt noch weh, oder?
Ja, habe ich verdrängt.
Sag es,
du weißt. Weiß nicht, wovon.
Ach, Mann.
Na gut. Ich bin, meine schlechte Erinnerung rettet mich da, weil mit Zahlen, muss ich ehrlich zugeben, habe ich es immer nicht so. Also ich muss Sachen, auch wenn ich sie erlebt habe und 100 Mal gelesen habe, ich muss sie einfach nachschlagen, weil ich schaue zu viel Fußball, ich lese zu viele Tabellen. Das rettet mich so ein bisschen.
Okay, gerade, Harry. Dann, wir machen mal weiter. Ich hatte ja gesagt, von den 8 Top-Teams vor diesem 12. Spieltag haben nur eines gewonnen. Real Sociedad kommen wir später noch drauf. Wir gehen chronologisch weiter und das machen wir nach einer nochmal kurzen Werbepause. Bis gleich.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Von den Top-Teams in La Liga gab es einige Duelle an diesem 12. Spieltag. Neben Sevilla Atletico waren auch Villarreal und Bilbao gegeneinander im Einsatz. Da gab es aber auch nur ein Unentschieden und das sogar torlos. 0-0, das auch beiden nicht so wirklich weiter geholfen hat. Athletic Bilbao jetzt auch zum 6. Mal auswärts ohne Sieg. Also daheim besiegen sie Barcelona und Co., aber irgendwie auf fremdem Terrain funktioniert es nicht so. Und ja, dabei können sie noch froh sein, Alex, gegen Villarreal, eine der besten Offensiven in der Liga, denn dank ihrem Torhüter Unai Simon haben sie sich überhaupt noch einen Punkt bewahren können. Der hat einige Paraden ausgepackt.
Ja, wir hatten drei richtig, richtig starke Torhüterleistungen an diesem Wochenende. Die anderen zwei haben wir ja gerade genannt. Und die dritte kommt von Unai Simon, vom Bilbao-Schlussmann, der ein brutales Spiel in Villarreal gezeigt hat.
6 also Paraden insgesamt.
Villarreal, ne, ist offensiv stark, das weiß man. Unai Simon alleine ist es zu verdanken, dass erstmals in dieser Saison Villarreal kein Tor geschossen hat. Bisschen überraschend, wenn man sich nicht so mit La Liga beschäftigt. Aber wir tun das ja und wir können sagen, Villarreal ist wirklich im Vorwärtsgang klasse. Also hinten, klar, 16 Gegentore. Die Offensive geht manchmal zu Lasten der Defensive, aber sie sind ein stürmisches Team, das es wirklich Bock hat, Tore zu schießen. Und wenn Unai Simon einen normalen und keinen extraterrestrischen Tag erwischt, schießt Villarreal auch heute wieder oder an diesem Spiel wieder 2 oder 3 Tore.
Bislang 25 Tore, nur Barcelona hat mehr mit 29.
Genau.
Die haben schon für einige Furore gesorgt.
Ja. Also,
und da hat dann auch in diesem Spiel nicht nur die Top-Teams haben fast alle gepatzt, sondern auch die Top-Torjäger. Also Gerard Moreno war ja bislang mit 8 Toren der Pichichi in La Liga, aber er hat genauso gepatzt wie auch seine Verfolger Benzema, Moron, Suárez, alle ohne Treffer, die Verfolger.
Übrigens, genau gegen ihn hat Unai Simon eine super Parade gezeigt, hat sich im Handballmanier quasi groß gemacht, alles von sich gestreckt, das Tor quasi wie so eine Krake abgedeckt und da wurde ihm, glaube ich, ins Gesicht oder an die Schulter geschossen aus naher Distanz. Ein todsicheres Tor normalerweise von
Der wird den Puma-Abdruck auf der Stirn haben.
Ja, genau. Aber wie gesagt, exzellentes Torhüterspiel, also muss man echt sagen, voll die Parade war vielleicht sogar die Parade des Spieltags. Mhm. Klar, ein bisschen Glück, ne? Man muss sich ja erstmal anschießen, aber als Torhüter kannst du in der Szene ja nicht besser reagieren, als sich so groß wie möglich zu machen. Mhm. Und ja, wie gesagt, Villarreal gut gespielt, hätten es verdient gehabt, aber kamen an Simon nicht vorbei.
Nee. Ja. Keine Chance. Okay, und dann noch zu dem letzten größeren Duell an diesem Spieltag. Granada hätte ja auch Tabellenführer werden können. So hat dann im Endeffekt Real Sociedad die große Chance genutzt und jetzt genauso 22 Punkte wie die Königlichen und die Katalanen. Dank eines Porto-Doppelpacks, auch spät, 89. Minute, fiel dann erst der Siegtreffer durch Porto, 2-1 gewonnen in Granada beim Überraschungsteam der Saison und dadurch jetzt, beim Duell auch der beiden Überraschungsteams in dieser Saison überhaupt.
Genau.
Und das war dann auch ein verdienter Sieg eigentlich für die Basken.
Ja, tatsächlich war das das Duell, wie du schon schön sagst, der Überraschungsteams. Man hat wieder gesehen, Granada, was es bedeutet, wenn man einen Lauf hat, wenn man mit Selbstvertrauen spielt, denn eigentlich geht das Spiel dann unentschieden aus und auch dann kannst du wieder sagen, wieder ein Team, das Granada nicht schlagen kann, aber in der, ich glaube 89. war es, hat Porto eben den entscheidenden Treffer gemacht und durch dieses 2-1 springt eben auch Real Sociedad auf den ersten, geteilten ersten Platz, was ja eine super Leistung ist, ne, für ja. La Real, muss man echt sagen.
Auf jeden Fall, das auch, obwohl mit Martin Ødegaard, einer der besten Spieler der Saison, aktuell für ein paar Wochen verletzt ausfällt. Aber trotzdem haben sich da die Basken, obwohl sie auch zuletzt öfter mal gestrauchelt haben, sich jetzt hochgekämpft. Granadas Höhenflug sozusagen jetzt auch mal vorerst beendet nach zwei Niederlagen hintereinander. Ich habe sie am Donnerstag in Getafe live im Stadion gesehen. Da haben sie auch schon nicht so mega überzeugt und Getafe einfach verdient dann mit 3-1 gewonnen. Also ja, ist dann doch nur ein Aufsteiger, der jetzt mal ein paar sehr gute Wochen, Spieltage erlebt hat. Aber sie sind ja trotzdem noch vorne mit dabei. Aber für da wir hatten ja schon gesagt, für ein Leicester-Märchen, ein weiteres Leicester-Märchen ist es dann vielleicht noch, reicht es da nicht ganz.
Nee, aber trotzdem siehst du, dass was mit Selbstvertrauen möglich ist, dass du quasi einfach als Team verteidigst, als Team agierst und dann bist du einfach schwer zu schlagen. Und da, das ist ja das Wichtige für Granada, ne? Das ist ja das, was sie rausziehen, jetzt nicht oben dabei zu sein, sondern generell eine gute Runde zu spielen und so viele Punkte wie möglich anzuhäufen. Mhm. Und mit solchen Leistungen machst du das normalerweise auch, weil, wie gesagt, wenn es unentschieden ausgeht, kann sich keiner beschweren. Das ja, war für mich eher ein unentschieden Spiel, muss ich sagen.
Gut. Und, ja.
Okay. Aber wie gesagt, solche Spiele muss man auch gewinnen, ne? Als Top-Team, als Spitzenmannschaft, wie man in Deutschland immer so schön sagt. Ne? Ist Real, im Doppelpass würde man jetzt fragen, übrigens Nils, ist Real Sociedad eine Spitzenmannschaft? Ja. Das machen wir nicht. Aber
wir gucken eher in den Keller in La Liga und dort ist es jetzt soweit. Wir haben in den letzten Folgen schon öfter mal gesagt, da wird wohl was passieren bald in Vigo und jetzt ist es soweit. Getafe hat dort nach einem sehr schwachen Spiel von beiden Mannschaften 1-0 gewonnen. Irgendwie starker Abschluss von Kennedy, aber für Celta Vigo war es dann soweit. Fran Escriba ist jetzt nicht mehr Trainer der Galicia und es wird...
Ich habe es quasi seit 3 Wochen angekündigt. Jetzt ist es passiert. Sie haben ihn Sonntagabend, ich glaube, 1 Stunde oder 2 Stunden nach der Heimniederlage auch direkt entlassen. Also da gab es gar kein Meeting oder irgendwas am nächsten Morgen oder dergleichen, sondern das war wirklich sein Schicksalsspiel. Ja. Celta hat wieder nicht gut gespielt, Celta hat wieder verloren, Celta hat wieder kein Tor geschossen. Mit Spielschluss war klar, das war's. Ja. Und eben 1-2 Stunden danach kam auch die offizielle Pressemitteilung, dass Fran Escriba entlassen ist.
Ist jetzt schon der 4. Trainerwechsel in La Liga nach Valencia, Espanyol, Leganés und jetzt in Vigo abzusehen. Celta ist der 3. Und da gab es jetzt auch zuletzt 4 Niederlagen hintereinander, ohnehin nur 9 Punkte aus 12 Spielen. Das ist viel, viel, viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Celta war ja doch immer noch irgendwie auch gerne mal im oberen Drittel mit dabei, ärgert Favoriten, aber davon war jetzt gar nichts zu sehen.
Stichwort viel zu wenig. Übrigens im Schicksalsspiel des Trainers in einem Heimspiel gegen ein unglaublich biederes Getafe, die ja auch keine gute Runde spielen, muss man ja auch sagen. Findest du? Also, okay.
Sie sind nicht attraktiv.
Nicht überzeugend. Also klar, sie sind 7., das ist der Platz, den Getafe sich wahrscheinlich malen würde, wenn sie könnten, weil aber es ist halt nicht überzeugend und ein Heimspiel, das du gewinnen musst gegen Getafe, solltest du eigentlich schon gewinnen. Worauf ich hinaus wollte, ist bezeichnend für Celta 6 Schüsse. Sechs. Getafe hatte 9, was auch nicht prickelnd ist.
Und auch aber nur 2-5 aufs Tor. Also.
Ja, aber nur 6 Schüsse überhaupt abgeben in einem Must-Win-Heimspiel, das ist halt schon sehr dünn. Ne? Also.
Ja,
aber wenn. Und wie gesagt, jetzt ist er weg, der Franis Rieber. Endlich.
Und mal gucken, wer es jetzt wird. Es sind ein paar Namen im Spiel.
Genau, es gibt aktuell 4 Kandidaten, werden im Blätterwald in spanischen Zeitungen und Medien generell gehandelt. Mhm. Der eine, ich glaube 3 davon haben wir auch immer wieder genannt, ich zähle sie wieder auf, das ist Quique Setién. Mhm. Der andere ist Abelardo, der wohl im Verein nicht alle überzeugen soll, weil er eher so ein Defensivtrainer ist, so ein Malocha-Trainer. Mhm. Und ich glaube, Celta will ja immer eher den fußballerischen Ansatz sehen oder zumindest einen aktiven Ansatz, also sei es ein frühes Gegenpressing, eine klare Philosophie und eben nicht nur defensiv stehen. Deswegen habe ich gelesen oder wurde berichtet, dass Abelardo zwar ein Kandidat ist, aber wahrscheinlich nicht der Kandidat Nummer 1. Ein anderer Kandidat ist Javi Gracia, der bei Watford entlassen wurde. Da heißt es aber, dass es finanzielle Differenzen gibt. Ne, der war in England, der ist ein anderes Salär gewohnt, als ein Mittelklasse-Club in Spanien zahlen kann. Und der vierte Kandidat, und jetzt darfst du aufhorchen, ist
Santiago
Solari, genau. Der Ex-Real Madrid oder Kurzzeit-Real Madrid-Coach soll auch einer der 4 Kandidaten sein.
Ja. Argentinier hätte sich mal wieder verdient, irgendwo engagiert zu sein, hat sich da jetzt rausgehalten, ist auch gar nicht mehr irgendwo im öffentlichen Fokus, nicht mal als irgendwie TV-Experte tritt der groß auf, aber hat eben gesagt, er würde gern wieder in einer der großen Ligen in Europa trainieren und hätte sich das auch verdient, weil bei Real war das eigentlich noch ganz okay, hat auch ganz gut durchgegriffen, Reguilón zu Einsätzen gebracht, Vinicius, die dann einfach für mehr Leistung gesorgt haben als beispielsweise Marcelo und Isco, aber er hatte dann diese Horrorwoche mit den Aus im Pokal gegen Barca und in der Champions League gegen Ajax, wo vieles zusammenkam. Das hat ihn dann den Job gekostet, aber trotzdem ist er einer, der eigentlich auch für Fußball mit Tempo und auch ein bisschen Aggressivität steht und das könnte gut zu Celta Vigo passen. Also fände ich gut, wenn man ihn wieder sieht.
Findest du gut, wenn man ihn, wenn ihn Celta holt? Also wäre der anders gefragt, wäre er die richtige Wahl, deiner Meinung nach?
Ja, also er muss ja jetzt irgendwo wieder anfangen, dass sie ihn jetzt nicht gleich wieder ein Top-Club wie der FC Bayern irgendwie unter Vertrag nimmt, ist ja klar, weil er da auch noch nicht so viel Erfahrung hat, war vorher nur bei der Castilla, auch nur so mehr oder weniger erfolgreich, aber in der ersten Mannschaft sah das eigentlich ganz okay aus, Ergebnisse waren schon auch da, nur dann kam eben die Horrorwoche und das könnte absolut passen jetzt bei Celta, wo er da auch ein bisschen was vielleicht sich aufbauen könnte und ich glaube schon, dass er auch die Mannschaft, weil es gibt der Kader auch her, auch mit dem Denis Suarez und Rafinha noch verletzt, dass die Mannschaft noch wieder hochkommen kann und dass dann andere Teams wie Mallorca, Alaves wieder runterrutschen. Also sollten sie machen.
Ja, also wie gesagt, in Galicien wird berichtet, dass er einer der 3 Top-Kandidaten sein soll, mit eben den anderen beiden. Es könnte wirklich auf Solari hinauslaufen, denn man weiß auch nicht, ob Setién und Gracia das überhaupt sich antun wollen, ob sie nicht, wie gesagt, eine andere Gehaltsvorstellung haben oder sich sagen, naja, wir wollen keinen Absteiger übernehmen, sondern einen höher positionierten Club. Ich könnte es mir vorstellen, dass Celta ihn tatsächlich holt. Für Solari wäre das, glaube ich, ein klasse Job. Aus Celta-Sicht würde ich tatsächlich einen der anderen beiden bevorzugen, also Gracia oder Setién, weil ich von den Trainern einfach mehr halte, auch basierend natürlich darauf, was man gesehen hat. Also Solaris Job hat keinen schlechten Job bei Real gemacht, aber so ein bisschen, ja, ich will dir nicht farblos sagen, aber so eine Idee habe ich jetzt nicht erkannt, muss ich ehrlich sagen. Er war so Zidane 2.0 für mich so ein bisschen, also ein
aus dem Material, das er hatte, einer lustlosen Mannschaft, hat er doch ein bisschen noch was rausgeholt. Aber klar, natürlich konnte man nicht sagen, dass da ein neuer Spielstil war.
Genau, er hat jetzt nicht übelst den Ballbesitz à la Pep gespielt oder irgendwie in die Richtung. Kein oder Klopp, jetzt mega das kein Klopp-Heavy-Metal-Vollgas oder kein Gegenpressing à la Rangnick oder Nagelsmann oder dermaßen. Was mir gefallen hat, ist, dass er auf die Jugend gesetzt hat, muss ich echt sagen. Also ich fand es klasse, dass er Marcelo fast schon ausgebotet hat, dass er Reguilón Chancen gegeben hat. Das hat mir persönlich super gefallen, weil das war für mich auch die richtige Entscheidung. Ja. Also quasi die alten Zöpfe, die, ich will fast schon sagen, die trägen, faulen Veteranen in den Arsch getreten und wenn die Leistung nicht da war, auf die Bank. Das hat mir gefallen. Ja. Also quasi Cojones gezeigt, wenn man im Spanischen bleiben will.
Ja, aber so
Spielidee-mäßig oder so, das war mir ein bisschen dünn. Und aus Celta-Sicht würde ich mir das eben wünschen, dass da ein klarer Trainer kommt, der eine klare Idee hat, der taktisch diese Mannschaft anpackt. Denn Celta ist tatsächlich so ein bisschen, ja, das, so ein bisschen das Real Madrid-Syndrom. Syndrom haben sie meiner Meinung nach. Sie machen alles so ein bisschen nichts richtig. Also manchmal haben sie keinen Bock, manchmal können sie guten Fußball spielen, aber auch nur für 20 Minuten. Verteidigen wollen sie nicht oder können sie nicht. Wahrscheinlich beides. Also da fehlt es an vielen, vielen Sachen. Deswegen würde ich mir einen Trainer wünschen, der da wirklich eine klare Idee hat, einen klaren Plan hat und eben mit dieser Mannschaft
Dinge
umsetzt.
Das, gut, schauen wir mal.
Aber wie gesagt, es könnte Solari werden und vielleicht straft er mich dann lügen, muss man abwarten.
Du hast Getafe angesprochen und eigentlich, natürlich spielen die jetzt keinen überragenden Fußball, aber haben jetzt an den letzten 5 Spieltagen auch 4-mal gewonnen, klopfen deswegen jetzt oben wieder an, sind ja in der Europa League vertreten und jetzt wieder auf einem Europa League Platz und um da ein bisschen auch den Übergang zum nächsten Spiel zu schaffen. Also ich war am Donnerstag bei Getafe im Stadion und jetzt am Sonntag bei Leganés im Stadion und Getafe, ja, ganz nett, irgendwie teilweise ein bisschen asoziales Publikum, hat man doch immer mal, dass irgendeiner irgendwie Hijo de Puta gegen Schiedsrichter ruft.
Aber das ist doch normal in Spanien.
Naja, das habe ich, der Kontrast war dann, dass ich das in Leganés überhaupt nicht gehört habe. Man ist natürlich immer abhängig von welchen Blöcken, wo man so sitzt und steht, aber das war in Leganés, kam mir doch sehr viel freundlicher vor. Die beiden Stadien sind auch nur irgendwie 10 Kilometer auseinander, also hat mir in Leganés dann doch schon...
Warst du in Leganés im Familien- und Kinderblock
vielleicht? Nein, auf der Gegengerade. Aber das war auch, sah auch familienfreundlicher aus und ich habe da mehr Kinder gesehen als jetzt noch in Getafe. Schön. Ist natürlich alles immer sehr subjektiv auch, aber und da, also es war trotzdem in Getafe gefühlt ein bisschen angespannter asozial, obwohl sie 3-1 gewonnen haben und Leganés hat ja 1-2 verloren und das auch. Erste Halbzeit war noch okay, gutes Pressing, schnelle, direkte Kombinationen geführt, aber Eber hat im Endeffekt 2-1 gewonnen, das Spiel gedreht, auch weil dann in der zweiten Halbzeit kaum noch was zustande kam und dann Leganés immer unpräziser wurde und so haben dann die Fans sich eigentlich auch ihrem Schicksal ergeben und schon, also alles wie immer. Deswegen zu Recht Tabellenletzter mit 5 Punkten aktuell.
Hoher Aufwand.
Und da
kommt jetzt wahrscheinlich ein neuer Trainer.
Genau, Interimstrainer Luis Zambranos. Hat ja das erste Spiel gewonnen, wie war das?
Jetzt. Genau, das erste gewonnen, danach beide verloren, also auch da zu wenig aus seiner Chance gemacht, leider für ihn, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Und wer wird jetzt gehandelt, weißt du es?
Puh, Solari nicht.
Der könnte ja auch gehandelt werden, ne?
Ja, nee.
Ein alter La Liga-Bekannter wird gehandelt. Javier Aguirre, der ein Veteran, ein Haudegen ist, zuletzt irgendwo in Ägypten und den Arabischen Emiraten unterwegs, aber davor ein Bekannter aus La Liga, denn er hat Osasuna gemanagt, Atletico Madrid, Zaragoza, Espanyol, also einige Teams in La Liga übernommen mit mehr oder weniger durchwachsenem Erfolg. Mexiko hat auch trainiert, die mexikanische Nationalmannschaft, denn er ist Mexikaner, also ein alter La Liga-Bekannter, aber jetzt nicht unbedingt einer, den du im Jahr 2019 holen willst, es sei denn, du sagst, wir brauchen einen Feuerwehrmann. Und das ist eindeutig das, was Leganés macht, denn ich habe gelesen, sie bieten ihm einen Vertrag bis Saisonende an, mit Option auf einer weiteren und die Option wird es wahrscheinlich nur dann geben, wenn sie die Klasse halten, nehme ich mal an. Also es ist noch nicht fix, wenn ich mich nicht täusche, aber er soll wohl kurz davor sein, bei Leganés zu unterschreiben, der Javier Aguirre.
60 Jahre alt, mal sehen. Ne? Ich soll dich auch schön grüßen von Pepino, unser Lieblingsmaskottchen von der Gurkentruppe in Leganés, der macht vor dem Spiel immer eine kleine Show. War mir wichtig, den jetzt auch nochmal zu sehen, weil es doch irgendwie sehr stark nach Abstieg ausschaut und ja, es ist witzig, wenn da so eine super Gurke durch Stadien läuft und alle Kinder, Pepino, eine Gurke
anlinken. Das war übrigens auf auf Twitter. Ja. Folgt uns unter @tiki_taka_pod. Da könnt ihr uns folgen und da seht ihr, dass Nils ein Bild von Super Pepino reingestellt hat. Ja? Und Freund, unser Freund des Podcasts, unser Lieblingsmaskottchen. ja, schön.
Mal gucken, wie lange der jetzt noch in La Liga ist. 12. Spieltag und Leganés eben klar Tabellenletzter mit nur 5 Punkten. Vorne sind die ersten 3 sind punktgleich. Das ist das erste Mal seit, was hatte ich gesagt, 1992, glaube ich, dass 3 Teams am 12. Spieltag punktgleich sind. Das gibt's nicht so oft. Zum 4. Mal gibt es jetzt in dieser Woche wieder die Champions League. Wie war das? Real Madrid empfängt Galatasaray, Barca empfängt Prag am Dienstag schon. Am Dienstag ist dann auch Valencia gegen Lille. Ich bin jetzt Schweiz im Spanischen. Das klingt komisch.
Ja, stark.
Und dann
bitte? Ja, ich wollte sagen, das liegt wahrscheinlich daran, weil ihr einen Basketballspieler habt bei Real Madrid mit einem komischen Namen. Sergio. Ach,
Jui.
Wie spricht man aus?
Ja, Jui, eigentlich
Jui,
zweimal J.
Doppel L, U, Doppel L.
Ja, ja, so wie Mallorca und Paella, sagt man auch mit J.
Deswegen Jui.
Stimmt, vielleicht deswegen. Und eben Mittwoch dann Real gegen Gala und Bayer Leverkusen empfängt Atletico. Vielleicht kann Leverkusen ja doch mal irgendwie statt 0 Punkten irgendwie einen gewinnen, aber Morata macht wahrscheinlich auch im 5. Tor hintereinander eine Bude.
5. Spiel.
5. Spiel hintereinander.
Ja. Ich bin gespannt, ob wir eine Reaktion von Barca sehen nach diesem fast schon peinlichen 1-3. Denn sie spielen daheim. Wir haben ihre Heimstärke angesprochen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie das arme Slavia da aus dem Camp Nou prügeln. Falls nicht, wohlgemerkt, dann können wir nächste Woche über Valverde wieder sprechen. Denn dann könnte es etwas unbequemer werden.
Und dann am Wochenende ist noch einmal La Liga vor der Länderspielpause. Zuerst Eibar gegen Real Madrid, dann Barca gegen Celta.
Ui.
Okay.
Vielleicht mit Javi Aguirre auf der Bank.
Bestimmt. Und Atletico empfängt Espanyol, ebenso abstiegsbedroht. Also 3 Pflichtaufgabe natürlich für alle drei Teams. Schauen wir mal, was das wird.
Hast du Angst?
Nö.
Vor dem
aber es
unbequemen
ist
Eibar.
Da sind wir ja, wieder beim Eibar Einstieg
ist auch nicht
der
so Folge. Schön, ne?
Ja, musst du machen. Da sind wir wieder beim Einstieg dieser Episode von wegen untippbare Saison irgendwie. Aber auch deswegen lustige, spannende Saison. Also das muss.
Wie gesagt, auf dem Papier liest sich's fast immer eindeutig und danach am Montag stehen wir da und müssen erklären,
warum
das Team gepatzt hat oder das andere. Oder beide.
Ja,
oder alle drei.
Oder alle drei. Oder 7 von 8 wieder, wie an diesem Spieltag. Lustige La Liga, enge La Liga. Nur 5 Punkte zwischen den Plätzen 1 und 13. Natürlich vorbehaltlich des nicht stattgefundenen Klassikos, also Barca und Real mit einem Spiel weniger. Aber trotzdem kann sich das sehen lassen. Barca jetzt zum 4. Mal in der Liga gepatzt, Real zum 5. Mal. Und dann mal sehen, was jetzt nach der Champions League kommt. Dumm und Dümmer, Harry und Lloyd verabschieden sich. Das war jetzt unsere 13. Folge. Gefällt dir, ne?
Ja. Naja, ein bisschen, auch nicht ganz, aber amüsant ist es.
Aber amüsant ist es.
Okay. Schön den Bogen gespannt hast.
Ja. Ah ja, den Kreis geschlossen. Okay, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder nächsten Montag.
Sonntag oder Montag,
genau. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wie gesagt, es gibt eine neue App, da könnt ihr uns auch und vielen anderen Fußball-Podcasts folgen. Die heißt Football Was My First Love. Ich habe gestern geguckt, nochmal im spanischen Play Store kann man diese App nicht finden, aber ich nehme an, es sind nicht so viele Zuhörer, die uns hier in Spanien zuhören. Also schaut mal nach, dass ihr die App runterladen könnt. Dort könnt ihr uns dann folgen. Wir waren Tiki Taka. Alex, hast du noch ein paar?
Ich habe noch einen letzten Shoutout, der mir an mich herangetragen wurde. Das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Und zwar ist das eine schöne Sache, die auf Twitter kursiert, beziehungsweise eine Gemeinschaft, die nennt sich Kit It Out, @KitItOut1 auf Twitter. Und die sammeln alte, ausrangierte Trikots und spenden die dann für einen guten Zweck, beziehungsweise an Leute, die sich kein Trikot leisten können. Also wenn irgendjemand ein Trikot zu Hause hat, das er nicht mehr tragen will, das ihm nicht mehr passt oder weil er unglücklich mit seiner Mannschaft ist, bevor ihr es verbrennt oder wegschmeißt, könnt ihr es eben an Kit It Out, an diese Gruppierung schicken und die lassen es dann Bedürftigen zukommen oder eben Leute, die sich eben kein Trikot leisten können. Also eine schöne Sache. finde ich, eine coole Sache, ne? Ein bisschen Community Service. Ja, das ist so mein Shoutout der Woche sozusagen.
So geht die Folge doch gar nicht so Dump und Dumper zu Ende, also schaue ich das mal an. Folgt uns natürlich wie immer bei Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes und Co. Es gibt auch noch Castbox und Podbean und Player FM und Audio Now, wo man Tiki-Taka auch hören kann. Das war unsere 13. Folge jetzt schon zum 12. Spieltag, also danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich war Nils Kern von Real Total. Und du warst, wie heißt du nochmal?
Ja, Alex Trüger.
Von Barca Welt.
Juhu, genau. Also bis zum nächsten Mal.
Hasta la próxima. Adios.
Adios.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rudi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.